Herzlich willkommen bei KFB Predigt Online. Wir wünschen dir Gottes Segen beim Hören. Wenn du irgendwelche Fragen hast oder Kontakt suchst, dann melde dich einfach unter office@kf-bruchsal.de.
Wisst ihr, was ich nach 3 Jahren Bibelschule über mich dachte? Jetzt nix wie raus aus dem Internat. Jetzt weiß ich's. Jetzt kann ich es auf den Punkt bringen. Jetzt kann ich endlich auf die Gemeinde losgelassen werden. Jetzt bin ich bereit. So ein bisschen Feintuning noch auf meinem restlichen Lebensweg, aber ich weiß es. Ich kenne mich aus. 3 Jahre Bibelschule und ich bin ganz selbstsicher aufgetreten, dass jetzt nur noch andere von mir lernen können. Schon lang her. Aber wirklich mit so einer Haltung, ob jetzt so offensiv, wie ich jetzt schildere oder in Gedanken, bin ich in Gemeindearbeit gegangen. Jetzt weiß ich, was es mit dem Glauben auf sich hat. Ich bin bereit. Hier ein Bild von mir in der Phase, als ich so dachte. Selbstüberheblich. Ich dachte, jetzt gucken sie alle auf mich. Ah, der von der Bibelschule. Wisst ihr, ich musste lernen im Laufe der Jahre, dass ich so manches, wo ich mir so sicher war, dass ich das nur teilweise wusste. Anderes war ganz falsch. Bei manch anderem bin ich mir nicht mehr so sicher oder noch nicht ganz sicher. Und anderes weiß ich noch gar nicht. Aber ja, ich habe heute in einigen Bereichen wirklich eine feste Überzeugung, das ist so, die wankt auch nicht. Aber der Weg dahin war länger, als ich dachte. Viele von euch, also die mit uns schon länger unterwegs sind, wissen, dass Gott gerade in den letzten 4, 5, 6 Jahren so manches bei mir so radikal umgekrempelt hat, wie ich es in der Bibelschule nie gedacht habe. Ich bin gar nicht auf die Idee gekommen, dass diese Dimension eigentlich den Glauben beinhaltet. Wie hat Gott das beziehungsweise mich ausgehalten? Mich und meine Selbstüberschätzung und meine Position, die ich vertreten habe. Das ist Gnade. Gut, dass er selbst über sein Wort wacht, was ich so manchen erzählt habe. Selbstsicher. Paulus sagt in 1. Korinther 13, Vers 9, wir erkennen stückweise. Das heißt doch, keiner von uns sieht alles. Warum treten wir oft so auf? Und keiner sollte beten, danke Herr, dass du bei mir eine Ausnahme gemacht hast. Ich weiß alles. Nicht in Stücken, ich weiß. Schaut, wir brauchen uns gegenseitig, um klarer zu sehen, um im Glauben gemeinsam zu wachsen. Wir brauchen uns gegenseitig. Das ist das Gemeindemodell. Wir sehen noch nicht alles. Wir sehen einiges, anderes nur teilweise, wieder anderes sehen wir noch gar nicht. Menschen, die alles wissen, sind mir sehr suspekt. Sehr suspekt. Und zurzeit, ich meine, ihr lebt das ja selbst, sind so viele Debatten, Diskussionen laufen in der Gesellschaft und in den Gemeinden. So viele Statements werden zu allen möglichen abgegeben, weil man sehr überzeugt ist. Und wer war und ist nicht von seiner Sicht der Dinge überzeugt? Das ist ja eigentlich auch wichtig, man soll eine gewisse Überzeugung haben. Ich will das nicht alles schlecht reden. Aber jeder ist irgendwo überzeugt. Und wir wollen andere ja auch überzeugen. Die Frage ist dann nur, wird man wirklich überzeugt oder wird man nur noch überredet, die Diskussion, wie sie im Moment laufen? Deshalb haben wir so viele Diskussionen, aber auch Verhärtungen, Spaltungen, Irritationen, weil viele meinen, ich weiß es. Wir sind alle ganz schön selbstsicher in gewisser Weise und ich will das, wie gesagt, nicht schlecht reden, weil Überzeugungen sind wichtig, die tragen mich auch. Die tragen eine Gemeinde. Aber wir brauchen dennoch immer wieder ein offenes Ohr, uns hinterfragen zu lassen. Jeder von uns. Und das gerade, wenn wir als Christen zusammen unterwegs sind. Das Thema heute ist ganz schön selbstsicher. Ausrufezeichen oder Fragezeichen? selbstsicher zu sein, kann auch eine falsche Sicherheit sein. Darüber müssen wir reden. Wir sind heute in Johannes 16 in unserer Serie. Wir sind am Ende der Abschiedsrede des Messias an seine Jünger. Und komisch, auch sie waren 3 Jahre bis zu diesem Zeitpunkt mit ihm unterwegs. 3 Jahre. 3 Jahre Bibelschule. 3 Jahre. Privilegierte Jünger. Sie waren Schüler, sie waren Lerner. Sie waren nah dran an dem, der ihnen so viel offenbart hat über Gott und diese Welt. Und das hat ihr Bild von Gott und der Welt getroffen. Da ist was zusammengeprallt und gesagt, oh, habe ich noch nie so gehört. Ich weiß nicht, ob es ihnen so erging wie mir nach der Bibelschule, dass sie sehr selbstsicher waren, dass sie es jetzt verstanden haben. Ich möchte euch den Predigttext für heute lesen. Bitte euch dazu aufzustehen. Ihr findet den in Johannes 16, Verse 29 bis 33. Seine Jünger sprechen zu ihm: Siehe, jetzt redest du offen und sprichst kein Gleichnis. Jetzt wissen wir, dass du alles weißt und nicht nötig hast, dass dich jemand fragt. Darum glauben wir, dass du von Gott ausgegangen bist. Jesus antwortete ihnen: Glaubt ihr jetzt? Siehe, die Stunde kommt und ist gekommen, dass ihr zerstreut werdet, jeder in das Seine und mich allein lasst. Und ich bin nicht allein, denn der Vater ist bei mir. Dies habe ich zu euch geredet, damit ihr in mir Frieden habt. In der Welt habt ihr Bedrängnis, aber seid guten Mutes. Ich habe die Welt überwunden. Jesus, unser Gebet ist heute Morgen, dass du uns deine Worte selbst erklärst, durch deinen Geist, der unter uns ist. Nimm uns mit hinein in das Gespräch und hilf uns zu erkennen, was es für uns heute bedeutet. Das ist unser Gebet. Wir bitten dich, dass du es tust in diesem Moment. Amen. Könnt ihr euch setzen. Ich nehme euch nochmal mit hinein. Was haben wir eben gelesen? Was sagen die Jünger zunächst von sich selbst? Siehe, jetzt redest du offen und sprichst kein Gleichnis. Jetzt wissen wir, dass du alles weißt und nicht nötig hast, dass dich jemand fragt. Darum glauben wir, dass du von Gott ausgegangen bist. Ich möchte euch 3 Gedanken zu diesem Text weitergeben. Der erste ist: Wir meinen, Wissen ist der Beginn von Glauben. Wir meinen, Wissen ist der Beginn von Glauben. Und da ist es wieder dieses Jetzt. Jetzt wissen wir. 3 Jahre Jesus, nach dieser Rede, jetzt wissen wir. Jetzt wissen wir Bescheid. Ich sage es mal mit meinen Worten. Jetzt verstehen wir das alles. Jetzt, Jesus, hast du klar geredet. Deine Gleichnisse haben uns ja mehr irritiert als geholfen. Jetzt wissen wir. Jesus, du musst nur klar reden, dann verstehen wir und dann glauben wir. Selbstsicher. Also wenn die äußeren Rahmenbedingungen stimmen, Jesus, dann ist das alles kein Problem für uns zu glauben. Jetzt redest du klar und deutlich. Jetzt glauben wir. Das ist das, was sie sagen. Nun, wir wissen ja, dass Jesus eben nicht nur in Gleichnissen geredet hat. In der ganzen Rede, Kapitel 13 bis 16, waren nur wenige dabei. Eins war zum Beispiel Weinstock und Reben, wir haben darüber gesprochen. Und das letzte, haben wir vor 14 Tagen darüber geredet, das haben sie scheinbar nicht verstanden. Das war dieses Gleichnis mit der schwangeren Frau, die traurig war wegen der Schmerzen vor der Geburt, die sich dann aber freuen wird, wenn das Kind da ist. Könnt ihr euch erinnern? So, das war ein Gleichnis. Und dieses Gleichnis hat ihre Situation beschrieben, die Situation der Jünger, die durch das Weggehen von Jesus und seine Kreuzigung eintreten wird. Das hat er ihnen dann in Vers 28, das ist jetzt wichtig nochmal, erklärt. Damit haben wir letzte Woche aufgehört. Lesen wir nochmal Vers 28. Da sagt Jesus: Ich bin von dem Vater ausgegangen und bin in die Welt gekommen. Wiederum verlasse ich die Welt und ich gehe zum Vater. So, und daraufhin beginnt das, was die Jünger dann sagen: Jetzt haben wir verstanden. Was hat Jesus hier gesagt? Er hat einmal von seiner Inkarnation gesprochen. Ich bin vom Vater ausgegangen. Ich bin Mensch geworden. Das zweite, er spricht hier von seiner Erniedrigung. Ich bin in die Welt gekommen. Und die Kreuzigung steht da kurz bevor. Eine Erniedrigung. Das war der Grund ihrer Trauer. Ihr werdet weinen, sagt Jesus. Und dann redet er von Auferstehung und Himmelfahrt und wiederum verlasse ich die Welt und gehe zum Vater. Also hier redet er eigentlich über das, was er er vor den Augen der Jünger getan hat und was sie sehen. Und daraufhin geben sie diese Antwort, die wir gerade gelesen haben. Das war endlich dieses offene Reden für die Jünger. Jetzt wissen sie, sagen sie, dass er alles weiß und es nicht mal nötig hat, dass wir ihn überhaupt fragen. Was meinen sie damit? Wir müssen ihn nicht mal mehr fragen. Jetzt wissen wir, dass du alles weißt und nicht nötig hast, dass man dich frage. Es ist gut möglich, dass sich das nochmal bezieht auf das, was in Vers 19 steht. Ihr merkt, ihr braucht eine Bibel, wenn ihr hier seid. Vers 19, da haben sie vorher gesagt, da waren sie ganz irritiert, wie so oft, was ist das für eine kleine Zeit, wovon er redet? Wir wissen nicht, was er sagt. Jesus erkannte, dass sie ihn fragen wollten, sprach zu ihnen, darüber fragt ihr euch einander, dass ich sagte, eine kleine Zeit und ihr schaut mich nicht und wieder eine kleine Zeit und ihr werdet mich sehen. Sie wollten ihn fragen, sie hätten ihn gern gefragt, sie hatten nur Schiss. Sie haben sich nicht getraut. Und dann sagen sie, jetzt wissen wir selbst, du kennst unsere Fragen, bevor wir sie stellen. Hier haben sie sich nicht getraut. Wir haben das erkannt, sagen sie, jetzt wissen wir, dass du alles weißt. Ja, das wissen wir jetzt. Aber was jetzt auch immer genau der Hintergrund war für ihre Antwort, ihre Aussage war, dass sie sagen, jetzt haben wir verstanden, du redest endlich offen. Ich bin vom Vater ausgegangen, bin in die Welt gekommen, wiederum verlasse ich die Welt und gehe zum Vater. Das war es, was die Jünger glaubten. Diesen Glauben bekannten sie. Diesen Glauben bekannten sie. Darum glauben wir, dass du von Gott ausgegangen bist. Der Inhalt des Glaubens ist bemerkenswert. Fällt euch was auf? Er beschränkt sich immer noch auf etwas Vergangenes. Ja, du bist vom Vater gekommen, das glauben wir. Und in diesem Glaubensbekenntnis erwähnen sie nicht seine Erniedrigung, über die er auch mit ihnen geredet hat, über sein Leiden, all diese Dinge nicht. Wir wissen, dass du vom Vater gekommen bist. Unvollständiger, dünner Glaube an dieser Stelle noch. Sie haben es ja gar nicht verstanden, was Jesus tun wird in ein paar Stunden. Und dennoch selbstsicher ausgesprochen, wir glauben. Aber der Glaube ist nicht die ganze Wahrheit gewesen. Sie haben noch nicht alles gesehen. Schaut, aber was mir aufgefallen ist, dieses selbstsichere Statement, jetzt wissen wir, darum glauben wir, weil wir etwas erkannt haben. Und die Frage, um die es jetzt gehen wird, ist diese. Gibt dieser Glaube Stabilität? Wird dieser Glaube helfen, durchzuhalten, auch dran zu bleiben, wenn es eng wird? Dieser Glaube, bei dem das Selbst sehr groß ist, jetzt wissen wir, darum glauben wir. Ist Wissen allein die Basis für den Glauben, der durchhalten wird bis zum Ende? Darf ich euch die Frage mal stellen? Je mehr wir wissen, umso sicher ist, dass wir durchhalten bis zum Ende? Warum halten wir eigentlich durch bis zum Ende? Warum seid ihr noch hier? Warum habt ihr bis heute durchgehalten? Weil ihr so eifrige Bibelstudenten seid? Weil ihr so viel wisst? Ist Wissen allein die Basis für den Glauben, der durchhalten wird? Ist das der Glaube, der vor Gott zählt? Wissen? Es richtig machen? Es korrekt formulieren? Das Richtige erkannt zu haben? Alles einordnen zu können? Leute, wenn das der Inhalt des Glaubens ist, wisst ihr, dass dann manche Menschen große Vorteile haben? Welche? Intellektuelle. Denker. Die systematisch denken können. Die Rhetoriker. Zum Glück ist es das nicht. Und da wird Jesus ihnen helfen, das zu verstehen. 3 Jahre war auch ich auf einer Bibelschule. Und nach diesen 3 Jahren war ich sehr sicher, dass ich einiges gelernt hatte. Das war ja auch so. Ich will das jetzt nicht schlecht reden, war für mich die beste Zeit mit. Ich habe meine Frau kennengelernt da. Aber ich will euch auch das andere sagen. Bei manchem war ich zwar überzeugt, aber ich lag voll daneben. Und das war für mich undenkbar. Mit Petrus kann ich mich da bis heute gut identifizieren. Er sagt auch ganz selbstsicher, Jesus, ich bin überzeugt, wenn alle anderen gehen, ich werde bleiben. Ich bin sicher. Wo waren sich Menschen Gottes noch sicher in der Schrift? Wo könnt ihr das lesen? Zu einem anderen Zeitpunkt waren sich die Jünger so sicher, dass Kinder nichts in der Gegenwart von Jesus zu suchen hatten. Sie waren sich so sicher. Schick die weg. In Johannes 9, als sie den Blindgeborenen gesehen haben, da haben sie auch ihre Überzeugung ausgesprochen in einer Frage. Jesus, wer hat gesündigt, der oder seine Eltern? Aber wir sind sicher, das hat eine Ursache. Sie waren sich so sicher. Matthäus 16, Petrus sagt, nein, Gott behüte dich, Jesus, du sollst nicht leiden. Da war sich so sicher. Wir sehen im Alten Testament einen sehr selbstsicheren Mose, der so überzeugt war, dass er die Aufgabe nicht tun konnte, die Gott von ihm getan haben wollte. Ganz selbstsicher sagt er, ich kann das nicht, schick einen anderen. Mal in die andere Richtung, diese Selbstsicherheit. Und nochmal, denkt mal an die Freunde Hiobs, die sich ganz sicher waren, die Erklärung für das Leiden Hiobs zu haben. Lest das mal, und wie fromm das klingt. Ganz schön selbstsicher waren die. Und Gott sagt ihm am Ende was? Ihr wart alle falsch. Ihr wart alle falsch. Leute, es gibt so viele Stimmen von Menschen, die glauben und sich bei allem so sicher sind. Und so Stimmen irritieren mich. Wenn ihr wüsstet, wie ich manchmal hier hinkomme und zitter. Ich ringe da und ich weiß, dass ihr das auch tut. Wir müssen aufeinander hören. Da sagt ein Christ dem anderen, das kann Gott nicht wollen, dass du hier so leidest, dass du so rumläufst, dass du diese oder jene Erfahrung noch nicht gemacht hast. Schon mal gehört? Ist in dieser Halle gefallen, so ein Satz? Ein anderer ist sich so sicher, du willst Christ sein und das hast du noch nicht im Griff. Ich bin mir noch nicht so sicher. Oder Gott will, dass du diesen oder jeden Weg gehst. Das will er ganz bestimmt. Wir sind immer so sicher. In Form- und Stilfragen und auch Fragen des Glaubenslebens. So sicher. Die Jünger meinten selbstsicher, dass sie ihn verstanden haben. Aber Jesus wird ihnen jetzt eine ganz bittere Wahrheit sagen. Nur zuhören. Als die Jünger sagten, darum glauben wir, dass du von Gott ausgegangen bist, da gründete sich ihr Glaube an die Göttlichkeit Jesu darauf, dass er all ihre Gedanken und Beweggründe kannte. So haben sie es ja argumentiert. Jetzt haben wir verstanden, du bist von Gott gekommen, du weißt, um zu fragen, bevor sie sich stellen. Aber die nun folgende Aussage von Jesus holt sie auf den Boden ihrer geistlichen Tatsachen zurück. Das muss sie in Entrüstung versetzt haben. Wie hättet ihr reagiert? Hören wir, was sie sagen oder was Jesus ihnen antwortet. Jesus antwortet ihnen, glaubt ihr jetzt? Siehe, die Stunde kommt und ist gekommen, dass ihr zerstreut werdet, jeder in das Seine und mich allein lasst. Und ich bin nicht allein, denn der Vater ist bei mir. Voll in diese Selbstsicherheit haut Jesus diesen Satz rein. Jetzt glaubt ihr? Meint ihr? Jetzt? Ihr seid sicher? Ich sage euch, was passieren wird. Zweiter Gedanke. Der göttliche Blick auf unseren Glauben hilft uns, uns richtig einzuschätzen. Der göttliche Blick auf unseren Glauben hilft uns, uns richtig einzuschätzen. Schaut, der göttliche Blick des Messias auf unsere Glaubensstärke, unsere Glaubensselbsteinschätzung, da sollten wir doch hinhören, damit wir uns nicht überschätzen. Das ist wichtig, so ein Gespräch. Jesus, bin ich hier richtig? Oder bin ich irritiert? Irritiere ich andere? Fühle ich andere falsch? Zum Abschluss dieser langen Rede zeigt sich wieder, dass die Jünger Jesus nicht richtig verstehen. Sie wissen immer noch nicht, worauf es ankommt. Sie meinten, dass sie ihn verstehen würden, aber Jesus muss ihnen schon wieder sagen, dass ihr Glaube bald, in wenigen Stunden, der Situation nicht standhalten wird. Wir sind kurz vor Gethsemane. Er greift hier ihr Jetzt auf. Jetzt glaubt ihr? Jetzt? Das meint ihr wirklich? Ich weiß nicht, mögt ihr das? Ich mag es eigentlich nicht so. Wir wollen selbstsicher reden und wir wollen so wirken. Wir wollen sagen, ich hab's im Griff. Und dann kommt Jesus und hinterfragt das. Darf der das? Jesus antwortet ihnen, glaubt ihr jetzt? Er redet mit ihnen, vielleicht auch mit uns heute über unsere Selbstüberschätzung. Er greift unser Jetzt weiß ich kann, ich werde auf. Schaut, ich glaube wirklich, dass die Jünger das sehr ernst meinten. Das war eine Überzeugung. So wie wir das doch auch aus innerer Überzeugung sagen, was wir sagen und ernst meinen. Dann stellen wir uns ja nicht, dass wir lügen oder ein Fake machen. Aber sie haben sich dabei falsch eingeschätzt. Kann das bei dir und bei mir überhaupt noch passieren, dass wir uns vielleicht falsch einschätzen? Uns überschätzen, dass das so ein wackeliges Fundament eigentlich ist? Überhaupt noch denkbar? Dass wir zu hoch von uns und unserem Wissen denken? Können wir unsere Selbstsicherheit in so manchen Glaubensfragen auch mal hinterfragen lassen? Und mal offen lassen? Wie würde diese Aussage bei dir ankommen? Glaubt ihr jetzt? Da wird das, was du gelernt hast, vielleicht auch über 3 Jahre gehört hast auf einer Bibelschule, wie die Jünger 3 Jahre mit Jesus unterwegs waren, da wird dein Glaube hinterfragt vom Messias selbst. Gott hat meinen Glauben noch nie so hinterfragt wie in den letzten 5 bis 10 Jahren. Ich frage mich, Gott, warum denn erst jetzt? Ich habe so viele Fehler gemacht. Ich war in einem Gemeindedienst. Gott wacht über sein Wort. Gott ist souverän. Das ist mein Trost. Aber ich bin vorsichtiger geworden. Keiner liebt es, wenn seine Meinung hinterfragt wird. Wie, Jesus, du hinterfragst meinen Glauben? Ja, das tut er hin und wieder. Er hinterfragt unsere Position. Warum sind wir denn hier? Weil wir alles wissen? Warum führt Gott sein Volk immer wieder in die Versammlung? Weil wir alles wissen und nur Bestätigung brauchen? Darf er das? Mit der Frage, glaubt ihr jetzt, zeigt Jesus, wie oberflächlich ihr noch begrenzter Glaube war und will ihnen jetzt den richtigen Blick zeigen auf sich selbst. Wo sie wirklich stehen, was bald passieren wird in ein paar Stunden. Mit allem, was die Jünger so dachten und von sich meinten und sagten, wird diese interne Rede von Jesus noch bedeutungsvoller und wichtiger, denn er sprach von einem Fürsprecher, der kommen wird, der ihnen helfen wird, klarer zu sehen, der sie dann in alle Wahrheit was reinschubsen wird? Was tut er? Leiten wird. Hinführen wird. Da schwingt was vom Prozess mit. Gott ist so weise. Der Heilige Geist ist weise, wie er uns leitet. Da ist nicht alles gleich klar. Wir wachsen im Glauben. Wir müssen Dinge korrigieren. Wir müssen vielleicht eine neue Position einnehmen. Kann sein. Es war für die Jünger so leicht zu sagen, wir glauben. Aber ihre nachfolgenden Werke, ihr Verhalten, ihre Reaktion einige Stunden später im Garten Gethsemane nach dieser Rede entsprachen nicht einem starken und festen Glauben. Sie haben sich selbst überschätzt. Jesus sagt, es wird die Stunde kommen. Und jetzt nähert sie sich nicht nur bloß, sie war da, sagt er, jetzt ist die Stunde da. Was trägt uns, wenn die Stunde da ist? Was trägt dich, wenn die Stunde da ist? Wenn es eng wird, was trägt dich? Dein Wissen. Im Johannesevangelium, das haben wir gelesen, hat Jesus immer wieder betont, meine Stunde ist noch nicht da, sie ist noch nicht da, sie ist jetzt noch nicht da, an vielen Stellen. Und jetzt hat sich das geändert. Ich möchte euch erinnern, in Kapitel 13, Vers 1, also als sie auf dem Weg in den Obersaal waren, da sagt Jesus, vor dem Fest des Passa aber, als Jesus wusste, dass seine Stunde gekommen war, dass er aus dieser Welt zum Vater hingehen sollte. Jetzt war die Stunde da. Und in Kapitel 17, Vers 1, kommen wir nächstes Jahr hin, dies redete Jesus, erhob seine Augen zum Himmel und sprach, Vater, die Stunde ist gekommen. Und da ist er, in dieser Stunde. Und seine Jünger sind auch in dieser Stunde. Es ist hier Donnerstagabend. Sie gehen durch Jerusalem Richtung Gethsemane. Auf dem Weg reden sie über dieses Thema. Und am nächsten Tag werden sie alle davonlaufen. Jetzt glauben wir. Sie werden leugnen, Jesus zu kennen. Sie werden Angst haben, sie werden weglaufen, sie werden irritiert sein und nichts geht mehr. Jetzt glauben wir. All das, was jetzt gleich passieren wird, wird zeigen, sie werden nie glauben ohne Hilfe von oben. Nie. Egal, was sie heute noch von sich und ihrer Erkenntnis halten, egal, wie selbstsicher sie auftreten. Sie waren selbstsicher, sich selbst sicher, in sich selbst sicher, in dem, was sie glaubten. Und waren sich trotz der Warnung von Jesus nicht bewusst, dass die Krise unmittelbar bevorstand. Die Stunde ist jetzt da. Und in dieser Stunde werden sie scheitern. Jetzt glaubt ihr, ihr werdet in ein paar Stunden weglaufen. Jetzt glaubt ihr werdet euch zurückziehen. Jetzt glaubt ihr werdet bald enttäuscht sein und jede Hoffnung verlieren. Jetzt glaubt ihr. Was mich so beruhigt ist, dass Jesus ihre Begrenzungen kennt. Sie haben geglaubt, aber Jesus wusste, dass sie versagen werden. Und sein Blick soll ihnen helfen, sich richtig einzuschätzen. Wir brauchen diesen Blick. Jeder von uns, jeder, inklusive der gerade redet. Sie waren wenig bis gar nicht fähig, in der Stunde der Not an der Seite von Jesus zu bleiben. Sie sollten bei ihm bleiben, taten es aber nicht. Ihr werdet zerstreut werden, jeder in das Seine, und ihr werdet mich allein lassen. Sagst du heute, das kann mir nicht passieren? Ich glaube jetzt. Diese Selbstsicherheit, haben wir die? Ich hab die nicht. Legst du für dich die Hand ins Feuer? Dass wir bleiben? Sie werden etwas anderes in ein paar Stunden tun. Matthäus berichtet davon wortwörtlich in Matthäus 26. Da verließen ihn die Jünger alle und flohen. Jetzt glauben wir. Matthäus berichtet auch, als sie den Obersaal kurz zuvor verließen, da zitierte Jesus den Propheten Sacharja. Im Alten Testament wurde das schon vorausgesagt, wie sich seine Jünger, seine Schüler verhalten werden. Dann spricht Jesus zu ihnen, ihr werdet alle in dieser Nacht an mir Anschluss nehmen, denn es steht geschrieben, ich werde den Hirten schlagen und die Schafe der Herde werden zerstreut werden. So, das ist die Wirklichkeit. Jetzt glauben. Es ist gut möglich, dass sie bei diesem Weglaufen wieder an diesen Ort, in diesen Obersaal gegangen sind und sich da getroffen haben, weil sie völlig fertig waren. Manche Ausleger sagen, dass sie das gemacht haben. Aber sie werden Jesus alleine lassen. Lasst uns nicht zu selbstsicher sein, dass uns sowas nie passieren kann. Wie lehrte Jesus sie auf dem Weg durch Jerusalem hin zum Garten? Ohne mich könnt ihr nichts tun. Überschätz dich nicht. Ihr könnt nicht mal glauben und schon gar nicht im Glauben durchhalten in der Krise, wenn es eng wird. Das ist das, was er ihnen hier sagt. Jetzt glaubt ihr. Und sie lassen Jesus allein, aber, so sagt es Jesus hier, ich bin nicht allein, denn der Vater ist bei mir. Das ist ein bemerkenswerter Satz. In der meisten Zeit seines Lebens war Christus tatsächlich nicht alleine. Der Vater war bei mir, bei ihm. Aber es gab einen Zeitpunkt in der Geschichte, an dem die ewige Gemeinschaft mit Gott doch getrennt wurde. Wo? Kreuz. Mein Gott, warum hast du mich verlassen? Und es wird deutlich, dass Jesus dort eine echte Trennung von seinem Vater erduldet hat. Es war der Weg, den nur er gehen konnte, von dem er so gesprochen hat, damit wir diese Trennung nicht für ewig erleben müssen. Wir reden hier von Gott, der das tut. Das war der oberste und absolute Gipfel, was er als das Lamm Gottes erduldete, die Trennung der bis dahin ewigen Gemeinschaft vom Vater, unterbrochen, um ein Volk für den Vater freizukaufen. So, und einige sitzen hier, die dieses Volk jetzt sind, die er freigekauft hat. Er hat das getan. Der Vater war mit Jesus, aber auch er musste Jesus verlassen, als er am Kreuz war. Das werden wir nie verstehen, was das bedeutet hat. Aber wie gut, dass Jesus, und so ist er, dass Jesus nicht nur hinterfragt und uns dann allein damit stehen lässt, sondern unseren Blick auf das lenkt, was wirklich zählt im Glauben. Und darüber redet er jetzt. Und ich dachte so, boah, was für ein Jahresabschluss für uns als Gemeinde, als KFB. Wir beenden für dieses Jahr diese Johannes-Serie mit einem unfassbar ermutigenden Wort. Eine Punktlandung Gottes, so habe ich es empfunden. Dies habe ich zu euch geredet, damit ihr in mir Frieden habt. In der Welt habt ihr Bedrängnis, aber seid guten Mutes, ich habe die Welt überwunden. Das sagt er zu Losern, die bald weglaufen werden. Was ist das für ein Messias? Das habe ich zu euch geredet, nicht um euch zu verunsichern, sondern um euch Frieden zu geben, indem ihr eure Sicherheit nicht in euch selbst sucht, sondern in mir als Person. Sucht Sicherheit nicht in euch, Frieden habt ihr in mir. Und diese Rede endet mit dem wahren Grund und Ursache für Glauben, dem Messias Christus selbst. Und das ist der dritte Gedanke, den ich euch mitgeben will. Unser Blick richtet sich auf den, durch den wir Frieden haben. Nicht auf das, was ich weiß und erkannt habe und meine zu wissen. Auf ihn kommt es an, nicht auf meinen Glauben in der Weise. Mit den Worten, dies habe ich zu euch geredet, meint Jesus die ganze Rede im oberen Saal. Also von Kapitel 13 bis jetzt. Ich habe das alles zu euch aus einem Grund geredet, damit ihr Frieden in mir habt. Damit ihr Bescheid wisst, was auf euch zukommt. Und dann redet er die letzten Sätze auch hier auf dem Weg nach Gethsemane. Dies habe ich zu euch geredet, damit ihr in mir Frieden habt. Nicht damit ihr in euch Sicherheit habt. In mir. Bleibt in mir. Und das kann jeder. Dazu musst du nicht intellektuell sein, kein Student, kein Rhetoriker. Gottes Volk ist so bunt. Manche verstehen schneller, manche langsamer, aber das passiert. Frieden. So dankbar für die Stellen in Jesaja 53. Habe ich lange nicht verstanden. Jetzt so in letztem Jahr kam sie immer wieder so in manchen Situationen in meinem Leben, wo ich sage, das kann doch nicht wahr sein, wo es dann heißt, kriegst jetzt auf die Reihe, Jesaja 53. Die Strafe uns zum Frieden lag auf ihm. Ich bin oft so fertig mit mir selber. Ach Gott, das kann doch nicht sein, dass ich dein Kind bin und hier und hier und hier. Die Strafe dir zum Frieden lag auf ihm. Komm zur Ruhe. Was sind das für Worte? Schaut, wenn wir uns kurz zurückerinnern, dann erkennen wir, dass Jesus diesen Frieden schon zu Beginn seiner Rede mit anderen Worten erwähnt hat. Ich erinnere euch nur kurz. Johannes 14, Vers 1. Euer Herz werde nicht bestürzt. Johannes 14, Vers 27. Frieden lasse ich euch, meinen Frieden gebe ich euch. Nicht wie die Welt gibt, gebe ich euch. Euer Herz werde nicht bestürzt. Seid auch nicht furchtsam. Das sind Worte, von denen können wir leben. Und so ist dies auch wie ein Schlussakkord dieser Rede in Vers 33. Dies alles habe ich euch zu euch geredet, damit ihr in mir Frieden habt. Was war also der Grund für diese lange Rede? Die gesamte Unterredung von Kapitel 13 bis hier diente wozu? Damit ihr in mir Frieden habt. Damit ihr zur Ruhe kommt. Wo? Wo sollen wir zur Ruhe kommen? Mitten in der Welt, in der ihr bedrängt werdet. Das haben nur Christen. Also von daher, liebe Freunde und KfBler, achten wir zum Abschluss dieser Rede und zum Abschluss dieses Jahres 2021 auf den Unterschied bzw. auf den Gegensatz noch, den Jesus hier anspricht. Den erleben wir genauso als Christen auch noch heute. In ihm haben wir was? Frieden. In der Welt haben wir was? Bedrängnis. Bedrängnis. Lass uns das nochmal angucken. In der Welt, im Frieden haben wir in ihm. In mir habt ihr Frieden. Nicht in euch. Nicht in euren Möglichkeiten, nicht in eurer Selbstzufriedenheit, nicht in eurer Selbstsicherheit, mit eurer Selbstüberschätzung, nicht in euer Selbststudium, sondern in mir als Person. Sicherheit im Glauben ist ein Ziel der Schrift, ja. Aber wir nähern uns dem Ziel wie? Demütig. Wir gehen demütig an die Schrift. Ich möchte dieses Buch nicht missbrauchen. Ihr könnt mir glauben, ich habe mehr Kämpfe, als ich euch hier sagen kann. Ich möchte euch das lehren, was in der Schrift steht, nichts anderes. Das müssen wir machen. Wir nähern uns demütig. Wir reden hier über Gott. Wir reden hier über seine Welt. Wir reden über seine Perspektive, nicht über unsere. Und die Frage ist, wohin geht denn unser Blick? In uns ist oft Verunsicherung, wenn es äußerlich eng wird. Da tobt der Sturm in euch. Und es wird ja bald so sein bei den Jüngern. Aber ich habe mit euch, sagt Jesus, über all das im Voraus geredet, damit ihr durch den Blick auf mich mitten im Sturm einen Anker findet für eure Seelen. Wo ist der Anker bei uns in dieser Zeit heute? Und dann sagt er, Bedrängnis, das habt ihr in der Welt. So ist es. So ist es. Können wir das wahrnehmen, was Jesus uns hier sagt als seine Gemeinde? Wir haben Bedrängnis. Wir verdrängen das gerne. Jesus sagt, dass alles gut wird. Jesus macht, dass das Äußere gut und heil und nett und gemütlich wird. Ist doch Weihnachten. Macht das schön. Meine sagt, in der Welt habt ihr Bedrängnis. Und die Antwort bis heute ist, nein, in dieser Welt, wie sie zurzeit ist und von wem sie dominiert wird, da werdet ihr Bedrängnis erleben. Ich finde es schlimm, wie manche Christen, die aufgescheuchte Hühner durch die Welt, das kann doch nicht wahr sein, was passiert denn hier gerade mit mir und mit uns? Und oh. In der Welt habt ihr Bedrängnis. Diesen ersten Teil des Wortes Jesu erleben wir tatsächlich. Ob das Einsamkeit ist, die uns bedrängt, Schmerz und Tod, das will uns alles in die Enge treiben. Politisches, wirtschaftliches Chaos, es gibt die Angst um Kinder, um Enkel. Und ich habe Corona noch nicht mal erwähnt. Ihr habt Bedrängnis. Jesus sagt, das gehört zu dieser Welt. Und das habt ihr in dieser Welt. Er sagt nicht, Glaubende bleiben verschont. Jesus beschönigt überhaupt nicht. Er sagt sehr nüchtern, die Welt ist kein Schlaraffenland, auch nicht für den, der glaubt. Und das Wort, was hier steht, meint wirklich Bedrängnis. Drangsal. Auch Trübsal. Ihr werdet drangsaliert, ihr werdet eingeengt, in die Enge gebracht durch das System, das in dieser Welt herrscht. Und Jesus hat das nie ausgeblendet, wenn er Menschen in Nachfolge gerufen hat. Er sagt, das ist so. Und verrückt, dass wir immer so überrascht sind. Selbst hier in dieser Rede hat er das klar ausgedrückt. Beängstigend klar hat er es ausgedrückt. Wo in Kapitel 16 am Anfang? Ich erinnere euch nochmal. Dies habe ich zu euch geredet, damit ihr nicht Anstoß nehmt. Sie werden euch aus der Synagoge ausschließen. Es kommt aber die Stunde, dass jeder, der euch tötet, meinen wird, Gott einen Dienst zu erweisen. Und dies werden sie tun, weil sie weder den Vater noch mich erkannt haben. Dies aber habe ich zu euch geredet, damit, wenn die Stunde gekommen ist, ihr euch daran erinnert, dass ich es euch gesagt habe. In mir habt ihr Frieden. Das griechische Wort hier für Drangsal wird je nach Bibelversion und Zusammenhang auch mit Trübsal, Bedrängnis, Angst übersetzt. Es bezieht sich nicht auf die große Trübsal. Da ist auch dasselbe Wort gebraucht in Matthäus 24. Da kommt nochmal eine ganz andere Nummer. Ja, wenn man ein Studium wert, irgendwann mal das so Daniel oder Offenbarung studieren. Aber hier in diesem Text geht es um die allgemeine Drangsal, Bedrängnis, die gerade zu Beginn der Gemeindezeit die Apostel so stark erlebten. Diese Übergangszeit vom Alten zum Neuen Bund. Sie werden wegen Christus leiden und fast alle von ihnen sind ja auch als Märtyrer gestorben. Wir haben hier drüber geredet, die Apostel. Aber auch nach ihnen sind viele gestorben als Nachfolger von Jesus. Das, sagt Jesus, haben wir in der Welt. Bedrängnis. Zum Glück steht hier nach Bedrängnis aber kein Punkt, sondern ein Semikolon, dem ein Aber folgt. Weil Jesus ein Aber da hineinspricht. gibt es eine Haltung, die wir begründet einnehmen können und auch sollen. Und darüber müssen wir noch zum Abschluss miteinander nachdenken. Die Welt ist ein Ort der Drangsal, aber der Friede Christi ist weit größer. Warum? Er sagt, seid guten Mutes. Warum? Ich habe die Welt überwunden. Begründet. Begründet. Ich habe die Welt überwunden. Aber, das sagt Jesus hier weiter, dieses Aber weist der Bedrängnis in ihre Schranken. Er hat die Kontrolle, es hebt die Bedrängnis nicht auf, lässt sie aber auch nicht alles verschlingen. Und hier ist die Haltung, die wir einnehmen sollen. Welche? Jetzt ihr. Seid getrost. Keine Panik. Seid getrost. Das ist ein gutes Wort für den letzten Sonntag hier im Jahr 2021. Ich freue mich, dass der Messias uns das hier reinspricht. In diesem Gottesdienst. Schaut, so reden wir ja heute nicht mehr, sei getrost. Heute würden wir sagen, lasst euch nicht verrückt machen, haltet den Kopf hoch, habt Mut zur Zukunft. Das sind Sprüche. Die Frage ist doch, mit welcher Begründung machen wir solche Sprüche? Da gibt's keine. Dieses Aber hat eine Begründung. Jesus gibt einen Grund für diesen Mut zur Zukunft. Was? Ich habe die Welt überwunden. Jesus sagt nicht, ich habe die Bedrängnis überwunden. Viel weiter. Ich habe die Welt überwunden. Ich, sagt Jesus, nicht ihr. Das ist das Besondere und Einmalige an Jesus. Die Welt steht hier für das dunkle System, die Finsternis. In diese abgefallene Welt ist Jesus gekommen. Er kam als Licht in die Finsternis. Johannes 1 hatte schon erwähnt. Die Welt ist finster. Der Gott dieser Welt ist Satan. Er regiert mit seinen Machenschaften diese Welt. Er hat ihn überwunden. Er hat nicht das letzte Wort. Seid getrost. Alles unter Kontrolle. Es ist seine Welt, die Welt Gottes am Ende, die er so geliebt hat und deswegen nicht aufgibt, sondern dabei ist, sie wieder herzustellen. Das hat Jesus begonnen. Es ist vollbracht, wird er bald sagen. Und daher steht hier im Griechischen dieses Wort im Perfekt. Also so, als wäre es bereits abgeschlossen. Ich habe überwunden, nicht ich werde. Ich habe überwunden, so kann nur der ewige Gott reden. Schaut, als Christen sind wir in der Welt, aber wir sind auch in Christus. Bedeutet dir das was in dem Zusammenhang? Hey, ich bin nicht nur in der Welt, ich bin auch in Christus. Verborgen in Christus, der die Welt überwunden hat. Und mit diesem tröstenden Hinweis beendet Jesus diese Rede an seine Jünger. Ja, seid getrost. Über alles andere können wir reden, müssen wir ja auch, machen wir ja auch. Aber aus dieser Haltung heraus gehen wir an die Bedrängnis dieser Welt. Ich habe letzte Woche ein Zitat gelesen von Tozer. Er hat gesagt, Christen sollten die mutigsten Menschen dieser Welt sein, nicht anmaßend, großspurig, eingebildet und von sich selbst überzeugt, sondern von ihm überzeugt. Hat mir gefallen. Schaut die Frage an uns, wohin geht unser Blick im Glauben? Wohin geht der Blick in der Krise? Wohin geht der Blick in der Bedrängnis? Wie wollen wir überwinden wie Jesus? Wie? Wollen wir die Bedrängnis überwinden durch immer selbstsicherer werden, durch endlos Diskussionen oder durch den Blick auf den, der überwunden hat? Jesus hat seine Apostel vorbereitet auf eine Zeit, in der er nicht mehr anwesend sein wird. Und sie haben diese Übergangszeit, ich habe das vorhin schon erwähnt, vom Alten zum Neuen Bund erlebt und wir leben jetzt in dieser Zeit des Neuen Bundes. Jetzt. Und die Gemeinde steht bis heute unter höchster Belastung. Das ist so, jetzt schon wieder. Von innen heraus und von außen. Da kommt einiges auf uns zu. Wir machen uns doch nichts vor, wir sind doch nicht naiv. In der Welt habt ihr Bedrängnis. Und die Gemeinde steht bis heute unter Belastung, aber sie sind Überwinder, sagt Jesus. Meine Gemeinde wird überwinden. Johannes schreibt das so. Denn alles, in seinem Brief, im ersten Johannesbrief, Kapitel 5, Verse 5 bis 6, denn alles, was aus Gott geboren ist, überwindet die Welt. Und dies ist der Sieg, der die Welt überwunden hat. Unser Glaube. Wer ist es, der die Welt überwindet, wenn nicht der, der glaubt, dass Jesus der Sohn Gottes ist? Leute, wir sind Überwinder. Und so sollten wir auch den Blick auf die Situation und die Bedrängnis annehmen. Dieser Sohn Gottes hat die Apostel vorbereitet. Sie haben damals zugehört und das sollten wir auch tun. Diese Rede ist für uns. Zunächst war diese Rede Vorbereitung für die Apostel, aber sie gilt uns. Und der Heilige Geist hat sie damals geleitet und an alles erinnert, was Jesus gesagt und getan hat. Und sie haben es niedergeschrieben in den Heiligen Schriften. Und die haben wir heute noch vor uns liegen. Das heißt, die Apostel haben die Grundlage gelegt. Sie haben einen außergewöhnlichen Dienst getan, damit wir heute einen gewöhnlichen tun können. Wir haben alles, was wir brauchen. Und dazu möchte ich euch einladen und ermutigen, eurem kommenden Jahr das nochmal anzugehen. Wir werden durch Christus diese Welt überwinden. Wir wollen Überwinder sein. Wir können getrost sein. Er ist da, er hat die Welt überwunden. Offenbarung 3 sagt Jesus seiner Gemeinde, wer überwindet, dem werde ich geben, mit mir auf dem Thron zu sitzen, wie auch ich überwunden und mich mit meinem Vater gesetzt habe auf seinen Thron. Amen.